Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet Selbstgefällig oder gottgefällig? 3. Johannesbrief, die Verse 9 bis 15. Vorher jedoch hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge Gott Sie durch diese Sendung ganz reich segnen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Heute Morgen haben wir die Freude, dass uns Marcel Malgo am Wort dient und er gibt uns eine Botschaft weiter aus dem 3. Johannesbrief, Verse 9 bis 15. Sein Thema lautet, selbstgefällig oder gottgefällig? Ich möchte nun diese Verse lesen und bitte Sie, soweit es möglich ist, aufzustehen. Der 3. Johannesbrief, Verse 9 bis und mit 15. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei Ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte euch vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen.
Ich möchte Sie auch ganz, ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass wir heute diesen Gottesdienst haben dürfen. Wie angekündigt, haben wir heute einige Verse aus dem dritten Johannesbrief. Das ist so, ich habe eigentlich kein Thema. Ich habe das nur so genannt, um des Themas willen. Aber ich habe eigentlich kein Thema. Wir haben ja letzten Sonntag die ersten Verse aus dem dritten Johannesbrief behandelt. Und jetzt sind einfach die weiteren, die letzten. Und bei so einer Textpredigt ist es natürlich so, man muss beim Text bleiben. Bei einer Themapredigt kann man abschweifen, die schweren Dinge liegen lassen und die leichten nehmen. Bei einer Textpredigt nicht. Und das bedeutet wiederum, dass vielleicht nicht alles so fesselnd ist, aber wir wollen das versuchen mit Gottes Hilfe. Es ist Gottes Wort, dieser dritte Johannesbrief. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen für deine Gegenwart, jetzt, hier, in unserer Mitte. Danke dir, dass auch wir alle kommen durften. Du hast uns hierhin gebracht, eingeladen, unter dein Wort zu kommen. Und jetzt sind wir da und ich bitte dich, Herr, öffne uns dein Wort, so dass wir es verstehen und dass schlussendlich dein Name geehrt wird. Herr, lass uns anders nach Hause gehen, als dass wir gekommen sind. Das ist unsere tiefe, große Bitte. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Letzten Sonntag, wenn Sie da waren, haben wir die ersten 8 Verse angeschaut des dritten Johannesbriefes. Und wir haben Folgendes festgestellt. Ich mache das ganz kurz, ja, vielleicht 2 Minuten. Was interessant ist, Johannes stellt sich in diesem Brief und auch in den anderen Briefen und dem Evangelium nicht mit Namen vor. Trotzdem wissen wir, das habe ich letztes Mal erklärt, dass er der Verfasser dieser Schriften ist. Es gibt da ganz deutliche, klare, glaubwürdige geschichtliche Überlieferungen. Wir haben uns beschäftigt mit der Liebe des Johannes zu Gaius. Der Brief ist ja gerichtet an Gaius. Johannes sagt, ich habe ihn lieb in der Wahrheit. Das bedeutet, Johannes hatte den Gaius lieb in und durch Jesus Christus. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir es unserem Nächsten sagen müssen, wenn wir ihm Gutes wünschen. Wenn Sie nicht wissen, was ich jetzt meine, lesen Sie heute noch einmal diesen Brief. Das hat Johannes gemacht. Er hat dem Gaius mit Worten Gutes gewünscht. Ferner haben wir nachgedacht über die Bedeutung der Aussage, in der Wahrheit leben. Das war ja das Zeugnis des Gaius. Johannes sagt von ihm, du lebst in der Wahrheit, er lebt in der Wahrheit. Und in der Wahrheit leben, das hat zu tun mit Gemeinschaft mit Christus, der Wahrheit in Person, mit gegründet sein im Wort der Wahrheit, mit Anbetung in der Wahrheit, mit Wahrheit im Innersten und mit Wahrheit im zwischenmenschlichen Bereich. Das haben wir alles letzten Sonntag betrachtet. Zum Schluss haben wir noch gesehen, dass Gaius, der Empfänger des Briefes, weil er so von Herzen in der Wahrheit lebte, ein ungetrübtes Verhältnis hatte zu seinen Mitbrüdern. So, das ganz kurz, eine ganz kurze Wiederholung von letzten Sonntag. Der zweite Teil dieses Briefes ist ja nicht so lieblich wie der erste. Und Freddy Peter hat es uns ja schon vorgelesen. Wir müssen hier sprechen über den Diotrephes. Und das war das Gegenteil von Gaius. Aber er wird behandelt in diesem Brief. Wir müssen über diesen Menschen sprechen. Jetzt mache ich es so, ich lese diese Verse doch noch einmal. Freddy hat es zwar schon gelesen, aber vielleicht ist es gut, dass ich es noch einmal lese, damit uns der Text wirklich geläufig ist. Es sind ja nur 7 Verse, ja? 3. Johannes 9 bis 15. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen und stößt sie aus der Gemeinde. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde jeden mit Namen. So, hier noch einmal dieser Text. Man könnte diesen Abschnitt in drei Teile unterteilen. Selbstgefällig, gottgefällig und dann der Schluss des Briefes. Er fängt an mit den Worten, ich habe der Gemeinde kurz geschrieben. Ganz kurz etwas über diesen Satz. Anscheinend gab es nochmals ein Schreiben des Apostels Johannes an diese Gemeinde, wo Gaius zu Hause war. Aber diesen Brief haben wir nicht. Der Brief ist uns nicht überliefert worden. Auch von Paulus gibt es einen Brief, den wir nicht kennen. Im Brief an die Kolosser schreibt er, dass wenn der Brief gelesen ist in Kolossä, dass auch die Gemeinde von Laodicea ihn lesen soll. Und dann sagt er, Kolosser 4, Vers 16, und dann müsst ihr auch den Brief lesen von Laodicea. Also er hat einen Brief verfasst an Laodicea, aber diesen Brief haben wir nicht, kennen wir nicht. Also im Grunde genommen gäbe es einen vierten Johannesbrief und einen Brief an Laodicea, aber sie sind uns nicht überliefert, das sollte uns nicht bekümmern. Wir dürfen darauf vertrauen, dass nur diese Schriften in den biblischen Kanon aufgenommen wurden, die Gott ausersehen hatte. Wenn große Apostel wie Paulus und Johannes noch mehr Schriften verfasst haben, bedeutet das nicht zwingend, dass das alles in unsere Bibel hinein muss. In der Bibel geht es nicht um Autoren, sondern um das, was diese Autoren, inspiriert durch Gottes Geist, geschrieben haben. Das ganz kurz zu diesem Satz, ja? Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben und jetzt kommt eben das mit dem Diotrephes. Aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Hier werden wir mit einem Problem konfrontiert, welches bis heute in der Gemeinde Jesu wuchert. Schon damals in der jüngsten Gemeinde war dieses Problem anwesend. Man könnte es ganz kurz umschreiben, falsche Brüder. Im Laufe der Zeit ist über manche lokale Gemeinde, wir kennen solche Gemeinden, ist ziemliches Leid gekommen, weil Leute wie Diotrephes ihr Unwesen trieben. Das Wesen des Diotrephes kann man so beschreiben, er ist selbstgefällig, verleumderisch, lieblos und herrschsüchtig. Das zeige ich euch mal kurz auf, ja, das steht nämlich hier alles in diesen kurzen Versen. Seine Selbstgefälligkeit äußert sich in seinem Bestreben, der Erste zu sein. Vers 9. Seine verleumderische Art wird in Vers 10 beschrieben. Johannes sagt, er macht uns schlecht mit bösen Worten. Seine Lieblosigkeit tritt zutage, indem er andere Brüder nicht in die Gemeinde aufnimmt. Das heißt in Vers 10, er selbst nimmt die Brüder nicht auf. Und herrschsüchtig, man könnte sagen, gebieterisch, tyrannisch, zeigt er sich darin, dass er die Brüder, die ihren Mitchristen praktische Liebe erweisen möchten, aus der Gemeinde stößt. Das ganz kurz das Wesen, ja? Charakterbild des Diotrephes. Leider ist Diotrephes bis heute in den Gemeinden anwesend. Bis heute treibt er mancherorts sein Unwesen. Ja, jetzt kommt eine ganz wichtige Frage und es ist eine Frage, die auch für uns persönlich sehr wichtig ist, die wir nicht einfach jetzt auf die Seite schieben können, nämlich, wer hat das Zeug dazu, ein Diotrephes zu sein? Was sind das für Menschen? Was ist das für ein Typ Mensch? Wer kann das sein, ein Diotrephes? Handelt es sich ausschließlich um nicht wiedergeborene Menschen? Was denken Sie? Nicht wiedergeborene Menschen. Schauen Sie, es könnte sein, ich komme darauf zurück dann, ja, es könnte sein, dass Diotrephes wirklich nur ein Mitläufer war, ein Namenschrist, einer, der nicht wiedergeboren ist. Wie gesagt, ich will das nachher noch dann kurz mit Ihnen anschauen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um eine Gemeinde von Christen. Und bei Diotrephes handelt es sich offensichtlich um eine Person, die eine gewisse Position innehatte. Ja, er wollte der Erste sein, aber wahrscheinlich hatte er schon eine gewisse Position. Und ich kann mir vorstellen, dass er dort in der Gemeinde als Christ anerkannt wurde. Er war ja mittendrin in der Gemeinde, der Diotrephes. Aber schauen Sie, ob jetzt Diotrephes wiedergeboren war oder nicht, also ob er nur ein Namenschrist war oder ein wirklicher Christ, das wollen wir erst einmal liegen lassen. Viel wichtiger scheint mir nun Folgendes zu sein. Und jetzt werden wir alle drangenommen, meine Brüder und Schwestern. Der Brief ist gerichtet an wen? Gaius. Wir haben letztes Mal über Gaius gesprochen. Der Mann hatte ein fantastisches Zeugnis. Ein Mann, der in der Wahrheit lebte. Johannes erwähnt das lobend, voller Freude. Vers 3. Ich habe mich sehr gefreut, Gaius, schreibt Johannes, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit, wie du lebst in der Wahrheit. Also ein fantastisches Zeugnis. Man könnte sagen, besser kann es nicht. Dieser Gaius war sehr gesegnet, er war aufrichtig, er war ein geheiligtes Kind Gottes. Man würde sagen, den kann keine Sünde so schnell ereilen, der ist sattelfest. Diese Aussage ist sehr gefährlich. Schauen Sie mal, was jetzt hier geschieht. Unmittelbar nachdem Johannes das negative Wesen des Diotrephes geschildert hat, richtet er sich wieder an Gaius, den Mann mit dem guten Zeugnis, den Briefempfänger, und er richtet an ihn einige persönliche Worte. Was sagt er ihm? Sagt er ihm zum Beispiel, Gaius, wie bin ich froh, dass du über all dem stehst. Was der Diotrephes da alles leistet, das wird dir nie passieren. Bin ich froh, dass ich sicher sein kann, du wirst es nicht machen. Du stehst über dem. Also der Johannes sagt überhaupt nichts dergleichen. Im Gegenteil, Vers 11, das hat mich ganz neu getroffen. Das liest man dann so schnell, schnell, schnell. Aber wenn man das im Kontext anschaut, das ist sehr, sehr bemerkenswert, was Johannes hier sagt. Diesem Gaius, diesem Mann mit dem guten Zeugnis, nachdem er diesen Diotrephes geschildert hat, ja, sagt er zu Gaius, Gaius, du aber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Irgendwie habe ich das nicht so verstanden. Ich meine, wenn Sie den Brief kennen, ja, wenn Sie die vorherigen Verse kennen. Ich hätte dem Johannes am liebsten gesagt, du Johannes, das ist doch überflüssig, diesen Gaius zu ermahnen. Du selbst hast gesagt, bitte, da steht's, das ist ein Mann, der in der Wahrheit lebt. Du selbst hast gesagt, dass du dich darüber freust, dass Gaius in der Wahrheit lebt. Und jetzt ermahnst du ihn und sagst, er solle nicht dem bösen Beispiel des Diotrephes folgen. Das geht nicht auf. Wie müssen wir das verstehen? Ich denke, wir dürfen es so sagen, Brüder und Schwestern, der Gaius, ich denke schon, dass man es sagen darf, er lässt sich nicht so mitreißen, ja? Die Machenschaften des Diotrephes. Aber es bleibt bestehen, dass Johannes ihn ermahnt. Johannes schildert den Diotrephes. Er verleumdet, selbstgefällig, lieblos. Und dann sagt er zu Gaius, du Gaius, geh du da nicht mit. Ja? Geh du nicht diesen bösen Weg. Und wissen Sie, was das bedeutet? Wir müssen es vielleicht neu zur Kenntnis nehmen. Ich weiß, wir haben in unserer Gemeinde, ganz liebe Geschwister, die sind nicht eins mit dem, was ich jetzt sage. Ich hatte schon mehrere Diskussionen. Aber Tatsache ist, dass jeder Christ in der Lage ist, in Sünde zu fallen. Sogar ein Gaius. Also der Mann mit dem Zeugnis, ja. Er lebt in der Wahrheit. Auch Gaius. Es gibt Kinder Gottes, die lehnen das vehement ab, ist nicht möglich. Aber es ist die Wahrheit. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele, ja. Was hat Jesus Christus zu Petrus gesagt, nachdem dieser, der Petrus, großspurig verkündet hat, Herr, ich will mein Leben für dich lassen. Ach, wir kennen die Stelle alle, ja? Johannes 13, 37, der Herr Jesus antwortet ihm, Vers 38, du willst dein Leben für mich lassen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Hat Petrus das geglaubt? Also, nachdem Jesus ihm das sagte, Petrus, du wirst überhaupt nicht für mich sterben, denn du wirst mich verleugnen, du wirst diese Sünde begehen. Hat Petrus das geglaubt? Hat er das dem Herrn abgenommen, dass er, der Petrus, diese Sünde begehen würde? Er hat es ihm nicht abgenommen. Er hat es ihm einfach nicht geglaubt. Im Markus-Evangelium steht diese Begebenheit auch. Und da heißt es, Markus 14, 31, er, Petrus, aber redete noch weiter. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, bestätigt das noch einmal. Ich werde dich nicht verleugnen, Herr. Das mache ich nicht. Ich bin der Petrus. Und dann heißt es, das Gleiche sagten alle. Also, sowohl Petrus und alle Jünger haben nicht geglaubt, dass so eine Sünde in ihren eigenen Reihen geschehen könnte. Aber die Sünde geschah und sie war sehr, sehr schlimm. Ja, das ist mal ein Beispiel. Petrus, Ich möchte Sie erinnern an 1. Korinther 10, Vers 12, eine bekannte Stelle, wo Paulus sagt, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Das ist eine ganz ernste Warnung. Der Gaius, der stand ganz gut in seinen geistlichen Schuhen. Johannes hat es bezeugt. Johannes sagt ihm, deiner Seele geht es gut. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ja? Gaius, deiner Seele geht es gut. Trotzdem richtet Johannes an ihn die Worte, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten, Vers 11. Warum? Weil Johannes wusste, dass der neue Gaius, bitte, das ist jetzt sehr wichtig, der neue Gaius, siehe, ich mache alles neu, eine neue Kreatur, der Berufung nach, der neue Mensch, er kann nicht sündigen. Aber das Fleisch des Gaius ist, solange der Gaius auf dieser Erde ist, fähig zu sündigen. Das dürfen Sie nie vergessen. Übrigens, diese Diskrepanz, diesen Gegensatz, diese Kluft im Leben von Kindern Gottes, diese Kluft zwischen Berufung und Zustand, lehrt Johannes ganz klar. Denn Johannes ist derjenige, der zum Beispiel sagt, 1. Johannes 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde. Ja, das ist ein Wort. Das ist das Wort, das dann manchmal die Christen bringen, die an die Sündlosigkeit des Menschen hier auf Erden glauben und sagen, bitte, hier steht es geschrieben. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Ja, derselbe Johannes schreibt im gleichen Brief, an die gleichen Empfänger, schreibt er, meine Kinder, Gläubige, ja, Kinder Gottes, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und dann kommt dieses herrliche Wort. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. 1. Johannes 2, Vers 1. Schauen Sie, wir sind eine neue Kreatur in Jesus Christus. Wir haben diesen neuen Menschen bekommen. Wir sind wirklich berufen zu einem geheiligten, sündlosen Leben in Christus. Aber wir sind hier auf dieser Erde noch in diesem verderbten, faulen Fleisch. Ich kann es nicht anders sagen. Und deshalb sagt Paulus, der Geist wieder das Fleisch wieder den Geist. Diese kämpfen gegeneinander. Und deshalb kann auch ein Kind Gottes leider sündigen. Wissen Sie, das Fleisch, ja, man nennt das so, hat sich nicht bekehrt. Das ist so faul wie früher. Das wurde auch nicht erneuert. Das ist so wie früher. Der inwendige Menschen, der Geist des Menschen, ja, die Antenne, die nach oben zeigt, diese neue Kreatur, Christus in uns, die Herrlichkeit Gottes, das ist sündlos, aber nicht das Fleisch. Und weil das so ist, musste sich Gaius, dieser, ich sag's mal so, perfekte Christ, ich meine, wenn ein Apostel ihm das Zeugnis ausstellt, dieser Mann lebt in der Wahrheit, das ist doch wirklich allerhand, ja? Das ist doch ein fantastisches Zeugnis. Aber deshalb musste sogar so ein Mann sich diese Ermahnung gefallen lassen. Mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach. Weil Johannes wusste, jeder kann fallen. Ich denke hier auch an Timotheus. Timotheus kennen wir, oder? Paulus nennt ihn meinen rechten Sohn im Glauben. 1. Timotheus 1, Vers 2. Paulus überträgt ihm viele Verantwortungen. Der Mann muss noch jung gewesen sein, aber der Paulus hat ihn betraut mit großen Verantwortungen. Aber plötzlich sagt er ihm, diesem Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 22, fliehe die Begierden der Jugend. Ja bitte, Paulus, Moment mal. Aber doch nicht Timotheus, fliehe die Begierden der Jugend. Jage nach der Gerechtigkeit, nach dem Glauben, der Liebe, dem Frieden und so weiter und so weiter. Ja, war es denn nötig, dass Paulus diesem Werkzeug, diesem Timotheus, dem er so viel anvertraut hat, dass er ihm diese Ermahnung zukommen lässt. Ich meine, fliehe die Begierden der Jugend, kann man ja erröten. Das ist ein ganz direktes Wort. Und Timotheus bekommt es. Der Mann, der wirklich ein geheiligtes Werkzeug war. Warum bekam er es? Paulus wusste es. Auch ein Timotheus kann in Sünde fallen, wie fromm er auch ist. Also, meine Brüder und Schwestern, wer hat das Zeug dazu, ein Diotrephes zu sein? Wir alle, jeder von uns, wir sind alle in der Lage, zu jeder Zeit in Sünde zu fallen. Wir könnten dasselbe tun, was Diotrephes getan hat. Es könnte in uns entstehen. Wir könnten dem Teufel unser Ohr leihen, wir könnten auf ihn eingehen, wir könnten das alles tun. Wir wären fähig dazu, glauben Sie mir. So, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Ein Christ kann zwar in Sünde fallen, aber er lebt nicht in der Sünde. Das ist ein ganz großer Unterschied. Was bedeutet das? Nun, ein Christ kann bisweilen, sogar über längere Zeit, das ist leider möglich, kann er in irgendwelche Sünden hineinschlittern. Aber wenn er ein wiedergeborener Christ ist, kann die Sünde in ihm nicht mehr zur zweiten Natur werden. Das war vor seiner Bekehrung. Da war die Sünde so eine Art zweite Natur. Man lebte in ihr, man fühlte sich wohl. Das geht nicht mehr. Ein Christ kann sich nie wohlfühlen in der Sünde. Nie. Ist unmöglich. Im Gegenteil, die Sünde wird in ihm je länger, je mehr Schmerzen bereiten. Diese Schmerzen werden zunehmen, bis dass er seine Sünden bekannt hat. Hier denke ich an den Psalmisten, der sagt es klipp und klar. Psalm 32, Vers 3. Als ich es wollte verschweigen, seine Sünden, ja, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Ich wiederhole, ein wiedergeborener Christ kann sich nicht wohlfühlen, wenn er gesündigt hat. Er kann eine Zeit lang darin sein, aber es wird ihm Wind und Weh werden. Er ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wissen Sie, was geschieht, wenn ich sündige? Der Heilige Geist in mir, er wehrt sich vehement gegen die Sünde. Und dadurch entsteht dieser Schmerz, was ich empfinde, was mich belastet. Wie der Psalmist es sagt, meine Gebeine verschmachteten. Weil man merkt, da ist etwas Fremdes in mir. Und man muss die Sünde bekennen. Der innere Schmerz wird immer schwerer, je länger man mit Sünde herumläuft. Ist das nun aber so, ist das nun so, dass ein Christ, Christ zwischen Anführungszeichen, permanent in der Sünde lebt, sie nicht mehr wahrnimmt, sich darin wohlfühlt, sie genießt permanent, keinen Schmerz mehr empfindet, da muss man sich fragen, ich muss das hier einfach mal sagen, ob dieser Mensch wiedergeboren ist. Da muss man die Wiedergeburt in Frage stellen. Es könnte sein, dass es sich um einen Namenschristen handelt, jemand, der nie zur Wiedergeburt hindurchgedrungen ist, und deshalb nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist. Warum sage ich Ihnen das alles? Schauen Sie, in diesem kleinen Briefchen, ja, an Gaius, wird dieses schwerwiegende Thema behandelt. Nachdem Johannes den Gaius ermahnt hatte mit den Worten, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, also dem Bösen, dem Diotrephes, sondern dem Guten. Er spricht also hier über die Möglichkeit, dass ein Christ sündigen kann. Nachdem er das gesagt hat, macht er noch eine sehr, sehr ernste Aussage. Vers 11. Johannes schreibt, wer Gutes tut, ist von Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Diese Worte hat Gott nicht gesehen. Das ist die kernige Sprache des Johannes. So spricht Johannes. Diese Worte bedeuten, er ist nicht wiedergeboren. Johannes erwähnt das auch in seinem ersten Brief noch schärfer, noch schärfer. 1. Johannes 3, Vers 10. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, ist nicht von Gott, wer nicht seinen Bruder lieb hat. Also Johannes beschreibt in einer ganz kernigen Sprache, beschreibt er den nicht wiedergeborenen Menschen. Wissen Sie, was mich nun beschäftigt? Das ist die Tatsache, dass Johannes diese Aussage im Zusammenhang mit Diotrephes tut. Wissen Sie, was das bedeutet? Der Mann war nicht wiedergeboren. Der Diotrephes war wahrscheinlich kein wiedergeborener Christ. Nachdem ich das aufgeschrieben habe, da habe ich gedacht, jetzt schlage ich doch mal ein paar Ausleger auf. Also Brüder, denen ich das Wasser nicht reichen kann. Und tatsächlich, die Meinung wird gelehrt. Diotrephes war gar nicht wiedergeboren. Er war kein Kind Gottes. Er war kein Christ. Das ist erschütternd. Stellt euch vor, innerhalb der Gemeinde. Ich habe mir die Frage gestellt und ich stelle sie hier. Leben auch in unserer Mitte nicht wiedergeborene Menschen? Gibt es Männer, Frauen, jungen Mädchen unter uns, die den Schritt nicht völlig getan haben, die nicht durchgedrungen sind, die nicht zu einer Wiedergeburt gelangt sind? Schauen Sie, möglich ist es leider. Es ist leider möglich, dass auch in unseren Reihen unerrettete Menschen sind. Ich beweise Ihnen, dass das möglich ist innerhalb von Gemeinden. Ja? Die müssen sich zwar irgendwann offenbaren, aber Johannes formuliert es so, und er schreibt hier über Antichristen. Stellt euch vor, das ist ja ganz hart. Ja? Er schreibt hier über Antichristen und dann sagt er folgendes, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen. Das heißt, sie waren in der Gemeinde, ja? Aber sie waren nicht von uns. Wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Sie sind von uns ausgegangen. Das heißt, sie waren inmitten der Gemeinde. Es sollte uns als Gemeinde bewegen, ich bitte Sie, sollte uns bewegen, dass es möglich ist, dass es auch in unserer Mitte unerrettete Menschen gibt. Ich habe darüber ganz neu nachgedacht. Und es sollte diejenigen unter uns erschüttern, die unerrettet sind. Und ich sage das jetzt ganz einfach, wenn solche da sind, möchte ich Sie bitten, dass Sie nach diesem Gottesdienst Ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. So, das ist wirklich sehr einfach. Bleiben Sie hier und haben Sie den Mut zu bekennen, ich bin nicht bekehrt. Ich bin gar nicht wiedergeboren. Haben Sie den Mut zu sagen, heute will ich mein Leben Jesus Christus übergeben. Heute muss sein Tod mein Leben werden. Ich bitte Sie, bleiben Sie hier. Tun Sie das. Tun Sie das. Sie wissen genau, ob Sie bekehrt sind oder nicht. Wenn die Sünde in Ihrem Leben da ist, permanent, Sie leben darin und so weiter. Daneben sind Sie aber auch in der Gemeinde, singen vielleicht mit, beten mit. Aber wenn Sie da mit der Sünde Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr um Jahr leben, dann müssen Sie hinter Ihrer Bekehrung ein Fragezeichen setzen. Bleiben Sie zurück, bekehren Sie sich. Oder nehmen Sie diesen Zettel am Ausgang. Wenn Sie diesen Saal verlassen, links und rechts, gibt es Behälter mit Zetteln. Wenn Sie anonym bleiben möchten, nehmen Sie den Zettel mit, bekehren Sie sich. So, nachdem wir nur festgestellt haben, dass Diotrephes ja nicht wiedergeboren ist, sind wir etwas beruhigt, denn wir sagen, das war ja gar kein Christ, der damals so sein Unwesen trieb. Wenn das so ist, möchte ich Ihnen die Ruhe gleich nehmen, indem ich Sie einfach noch einmal auf diese Ermahnung weise, die Gaius bekam von Johannes. Mein Lieber, und das war ein Christ, ja, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Ich denke, wir haben klar genug gesehen, ein Christ ist leider in der Lage, Sünde zu begehen. Ich möchte jetzt deshalb uns gläubige, wiedergeborene Christen ansprechen. Uns alle, die wir hier sind und glauben. Ich möchte uns einige Fragen stellen. Wir wissen, wie das Wesen des Diotrephes war. Ja, wir haben das behandelt. Er war selbstgefährlich, verleumderisch, lieblos, herrschsüchtig. Von dieser leider negativen Beurteilung aus möchte ich uns einige Fragen stellen. Ich mache das jetzt so. Ich mache das in der Ich-Form, damit jeder jetzt nur an sich selber denkt und nicht an den, der neben ihm sitzt. Oder vielleicht an seine Frau. Oder an seinen Mann. Oder an die Kinder. Oder an einen Bruder, den Sie hier kennen. Ich stelle die Fragen in der Ich-Form. Ich stelle mir die Fragen. Sie hören zu. Sie übernehmen die Fragen in der Ich-Form. Sie fragen es sich selber. Ja? Bin ich, wie Diotrephes, ein selbstgefälliger Christ, indem ich in irgendeiner Weise der Erste sein möchte? Vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht zu Hause, vielleicht auf der Arbeit. Bin ich, wie Diotrephes, ein verleumderischer Christ, der andere schlecht macht mit bösen Worten? Überlegen Sie sich das. Bin ich, wie Diotrephes, ein liebloser Christ, indem ich für meinen Nächsten nicht da bin, mir an ihm nichts gelegen ist? Ist mir wurscht, was der macht. Fragen Sie sich das. Bin ich wie Diotrephes, ein herrschsüchtiger Christ, indem ich meinen Willen in vielen Dingen durchsetze und damit so manchen Mitchristen in ziemliche Nöte gebracht habe? Ich bitte Sie, meine Brüder und Schwestern, denken Sie diese Frage nach. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, Dem Timotheus schrieb Paulus: Einmal hab Acht auf dich selbst. Das möchte ich jetzt auch bitten, dass Sie das tun. Haben Sie Acht auf sich selbst, fragen Sie sich, wie Sie stehen in Bezug auf diese vier Fragen. Bitten Sie den Herrn, dass er Ihnen durch seinen Heiligen Geist Dinge aufdeckt, die nicht in Ordnung sind. Dabei geht es nicht nur, bitte, um Ihr Sein hier in der Gemeinde. Nein, nein, auch nicht um Ihr Sein zu Hause. Es geht um Ihre sämtlichen Lebensumstände, in denen Sie Tag für Tag verkehren. Die Frage ist, sind Sie da in Ihrem täglichen Leben ein Diotrephes? Ein Mensch, der selbstgefällig ist, verleumderisch, lieblos, herrschsüchtig. Denken Sie in diesem Sinne an Ihre Ehe, an Ihre Familie, an Ihren Arbeitsplatz, an den Umgang mit Ihren Mitmenschen, an die Gemeinde hier in der Zionsfalle, einfach an allem, was Ihr Leben ausmacht. Und fragen Sie, bin ich irgendwo ein Diotrephes? Vielleicht, dass Gott uns Dinge aufweist, die wir gar nicht gedacht haben. Der Johannes sagt über Diotrephes in Vers 10, darum will ich ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Ich bin überzeugt, dieses Amt nimmt heute der Heilige Geist wahr. Mittels dieser Predigt bin ich überzeugt, er will uns an Diotrephes Werke erinnern, die vielleicht in unserem Leben eine Rolle spielen. Sie müssen aber bereit sein, auf das einzugehen, was Gottes Geist in diesem Moment sagt. Hebräer 3, 7 und 8, darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. So, das war der Diotrephes. Es ist sehr ermutigend, dass Johannes über noch einen Bruder schreibt. Also die ersten Verse waren über Gaius, dann kommt der Diotrephes, das Gegenteil. Und dann kommt jetzt das Zeugnis über Demetrius, Vers 12. Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. In der Gemeinde des Gaius gab es ziemliche Gegensätze. Zum einen waren da Gaius und Demetrius. Beide hatten ein gutes Zeugnis. Zum anderen war da ein Diotrephes. Der hat ein sehr schlechtes Zeugnis. Wir müssen uns eingestehen, es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt es nicht. Die Menschen suchen zwar nach perfekten Gemeinden, gibt es nicht. Da mag eine Gemeinde sehr gesegnet sein, mit einem Gaius, Demetrius, und doch wird man früher oder später mit Negativen konfrontiert. Diotrephes. Das ist einfach so. Damit müssen wir rechnen. Nur der Herr der Gemeinde ist perfekt und vollkommen. Jesus. Ansonsten wird es immer Schwachstellen geben. Auch in den besten Gemeinden. Leute rufen uns manchmal an und sagen, bei uns gibt es nichts. Keine Gemeinde, keine Versammlung. Dann fragen wir, gibt es eine evangelische Gemeinde? Gibt es vielleicht eine Baptistengemeinde? Gibt es vielleicht irgendetwas anderes in dieser Richtung? Dann sagen sie ja. Dann sagen wir, warum geht ihr da nicht hin? Da kommt ein ganzer Katalog, was nicht in Ordnung ist. Diotrephes ist überall. Das ist heute einfach so. Ja, Demetrius. Noch kurz einiges über diesen Knecht des Herrn. Ihm wurde ein dreifaches Zeugnis ausgestellt. Ist Ihnen das aufgefallen? Ein dreifaches Zeugnis. Johannes sagt, Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann, von der Wahrheit selbst und wir sind Zeugen. Und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Also, ihm wurde ein dreifaches Zeugnis ausgestellt von jedermann, von der Wahrheit selbst und vom Apostel Johannes. Bleiben wir einmal bei diesem ersten Zeugnis, das Zeugnis von jedermann. Fragen wir uns, was bedeutet es für uns persönlich? Es bedeutet, dass wir nicht nur bei Brüdern und Schwestern einen guten Namen haben. Das heißt, das Zeugnis, dass wir Christen sind, sollte nicht nur hier in der Zionshalle sein, sondern bei allen Menschen, das heißt auch bei den Menschen dieser Welt. Ein gutes Zeugnis von jedermann. Schauen Sie, unser Leben, und das gilt für Geschäftsleute, das gilt für unser Missionswerk, das gilt für jeden. Unser Leben muss durch und durch transparent sein. So transparent, dass den Kindern dieser Welt der Wind aus den Segeln genommen wird. Dass Jesus geehrt wird. Es muss deutlich sein, dass wir Christen sind. Ja? Das bedeutet, ein gutes Zeugnis zu bekommen von jedermann. Nicht umsonst werden wir im Kolosserbrief ermahnt, Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Ungläubige, Weltmenschen, Kolosser 4, Vers 5. Und nicht einfach so, heißt es im 1. Thessalonicher Brief, setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt, dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, dass sie ehrbar lebt vor denen, die draußen sind. 1. Thessalonicher 4, 11 und 12. Und nicht umsonst wird auch von einem Ältesten gefordert, er muss auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. 1. Timotheus 3, Vers 7. Wir sollten nicht unterschätzen, meine Brüder und Schwestern, wie unendlich wichtig ein gutes Zeugnis ist, auch nach außen. Ich habe mal einen Geschäftsmann kennengelernt, er wohnt nicht in der Schweiz, er wohnt auch nicht in Deutschland. Der hat gesagt, ich trenne Glauben und Geschäft. Da habe ich gefragt, was müssen wir darunter verstehen? Geschäft ist Geschäft, mein Glaube ist mein Glaube. Den habe ich privat, in meiner Familie. Das Geschäft ist was anderes. Und wir wissen, das haben wir festgestellt, der Mann war einfach nicht ehrlich. Die Bibel sagt ganz klar, habt ein gutes Zeugnis, auch in der Welt. Christus muss gepriesen werden. Und das war hier bei diesem Demetrius. Ein gutes Zeugnis von jedem Mann, auch von den Kindern dieser Welt. Schauen Sie, es geht letztendlich nicht um uns, es geht um Jesus selbst. Deshalb schrieb Paulus damals, als es noch Sklaven gab, schrieb er den gläubigen Sklaven zu Ephesus, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, aus dem Herrn Jesus Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen, tut euren Dienst mit gutem Willen aus dem Herrn. In diesen drei Versen wird viermal gesagt, dass ein Christ, was er in dieser Welt auch tut, wo sie auch arbeiten, bei welchem Chef sie angestellt sind, ein Christ tut alles, was er tut, dem Herrn. Viermal wird das hier erwähnt, aus dem Herrn Christus, als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen, aus dem Herrn. Und darum mussten die Sklaven damals ihren irdischen Herren mit Furcht und Zittern gehorsam sein. Sie mussten ein gutes Zeugnis haben, von jedem Mann gelesen, ja, nach draußen hin. Wir müssen ein gutes Zeugnis bekommen von jedem Mann, auch von den Kindern dieser Welt. Des Weiteren wurde dem Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt von der Wahrheit selbst. Ist ein interessanter Ausdruck. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass Jesus über sich sagt, ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Wenn wir uns kurz fragen, was es bedeutet, dass Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt bekam von der Wahrheit selbst, dann ist die Antwort sehr klar. Er trug das Zeugnis Jesu. Was meine ich damit? Schauen Sie, das Zeugnis Jesu, welches in der Offenbarung einige Mal erwähnt wird, das hat dort eine besondere Bedeutung. Wenn ich heute den Ausdruck Zeugnis Jesu benutze, dann meine ich ganz einfach damit die Ausstrahlung Jesu Christi, die vom Leben eines Kindes Gottes ausgehen muss. Das muss bei Demetrius der Fall gewesen sein. Dieses Zeugnis müssen Sie und ich besitzen. Wir müssen ein gutes Zeugnis haben von der Wahrheit selbst. Das heißt, Christus in uns. Es muss etwas da sein in unserem Leben. Das Zeugnis ablegt von der Gegenwart unseres Heilandes. Jesus spricht so klar darüber in den Evangelien, Matthäus 5, 13, 14 und 16. Ihr seid das Salz der Erde, ja? Ihr müsst etwas verkündigen, verbreiten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich stelle Ihnen wirklich diese Frage. Besitzen die dieses Zeugnis von der Wahrheit selbst, von Christus? Haben Sie das Zeugnis, dass Jesus in Ihrem Leben ist? Ist Christus sichtbar in Ihrem Leben? Natürlich ist das nicht jeden Tag so. Das weiß ich doch auch in meinem eigenen Leben. Man hat manchmal Tage, das haben wir ja gesungen vorhin in einem Lied, wo es ein bisschen Schatten ist und so. Aber grundsätzlich müssen wir danach eifern. Herr, ich möchte das Zeugnis haben von dir selbst, der Wahrheit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Apostel Paulus spricht über dieses Zeugnis von der Wahrheit selbst. Er sagt den Korinthern, wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Das ist das Zeugnis von der Wahrheit selbst. Jesus in uns ist offenbar geworden, dass wir ein Brief Christi sind. Ich bitte Sie, trachten Sie danach, dieses Zeugnis, welches Demetrius besaß, in Ihrem Leben sichtbar werden zu lassen. Jesus muss sichtbar sein. Zum Schluss wurde dem Demetrius ein gutes Zeugnis ausgestellt vom Apostel Johannes selbst. Und Johannes sagt, und das ist interessant, er sagt, Demetrius hat ein gutes Zeugnis. Und dann sagt er, auch wir sind Zeugen und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Was ich Ihnen jetzt sage, hat vielleicht nicht unbedingt jetzt mit dieser Predigt zu tun, aber es gehört zu diesem Text, ja? Warum sagt Johannes extra noch, unser Zeugnis ist wahr? Ja, da könnte man vielleicht vieles hier auch von der Schrift her als Erklärung herbeiziehen. Aber schauen Sie, ein brüderliches Zeugnis, ein brüderliches Lob über einen anderen könnte eventuell durch Emotionen etwas gefärbt sein, sodass das, was gesagt wird, nicht ganz objektiv ist, nicht ganz wahr ist. Das geschieht oft unter Christen. Man lässt sich irgendwie leiten von bestimmten Gefühlen und das schlägt sich nieder in ein Lob, was man dann ausspricht. Und rein objektiv gesehen stimmt es nicht ganz. Johannes sagt über sein Zeugnis über Demetrius, dass es in jedem Fall wahr ist. Frei von menschlichen Gefühlen. Schauen Sie, es ist gut, wenn wir als Geschwister im Herrn uns gegenseitig mal ein Zeugnis aussprechen, ein gutes. Danken. Das hast du gut gemacht. Natürlich nur, wo es angebracht ist. Es ist auch ermutigend, mal ein Lob zu hören. Könnt ruhig mal dem Chor sagen, dass sie schön gesungen haben. Das dürfen wir. Aber ob wir nun jemandem ein Zeugnis ausstellen oder ein Lob oder ein gutes Zeugnis bekommen, lasst uns immer Acht geben, ob es auch wirklich wahr ist, objektiv. Geben Sie nie ein Zeugnis über einen Bruder oder eine Schwester weiter, das vielleicht durch Gefühle gefärbt ist. Nehmen Sie auch nie ein Lob entgegen, das irgendetwas unrechtmäßig beschönigt. Das geschieht viel bei den Christen. Übrigens sollte man ein Lob, ein Zeugnis, schlechter ausfallen, als Sie erwartet hätten. Oder, stellt euch vor, ein Lob wird zum Tadel. Dann ist das immer gut. Nehmen Sie es einfach an. So, am Anfang dieser Predigt habe ich ganz kurz erwähnt, dass wir unseren Textabschnitt, diese 7 Verse in 3 Teile unterteilen können, selbstgefällig, gottgefällig und dann der Schluss des Briefes. Wir wissen jetzt sehr gut, wer selbstgefällig war, Diotrephes. Wir wissen auch klar, wen wir als gottgefällig bezeichnen dürfen, Demetrius. An uns ist es nun, eine Wahl zu treffen. Ich bitte Sie, treffen Sie eine Wahl heute. Treffen Sie eine Wahl für das Leben und Zeugnis des Demetrius. Lasst uns Christen werden, vielleicht ganz neu, die ein gottgefälliges Leben führen und ein gutes Zeugnis haben. Ein gutes Zeugnis von jedermann, hier draußen. Ein gutes Zeugnis von der Wahrheit, Christus in uns, dass er gesehen wird. Ja? Und sollten Menschen da sein, ich habe das schon erwähnt, ich sage das noch einmal, die wie Diotrephes gar nicht wiedergeboren sind. Wir nehmen an, er war kein Christ. Dann bitte tun Sie es heute. Verlassen Sie diesen Saal nicht am Schluss, ohne sich zu bekehren. Oder nehmen Sie den Zettel mit. Unser kurzes Briefchen endet mit folgenden Worten. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte oder Feder an dich schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Da wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeder mit Namen. Die Verse 13 und 14 dienten schon manchen Christen dazu, seine Schreibfaulheit zu verbergen. Anstatt dass man eine ordentliche Postkarte schreibt oder einen Brief, schreibt man einfach, ich grüße dich mit 3. Johannes 13 und 14. Ich habe vor vielen Jahren, das ist schon sehr lange her, von einer namhaften Person eine Postkarte bekommen. Und da stand das drauf. Lieber Marcel, ich grüße dich herzlich mit 3. Johannes 13, 14. Ich wusste noch nicht genau, was da steht. Ich denke, das ist eine Verheißung. Ja? Da gibt mir jetzt ein Wort der Ermutigung. Dann habe ich das gelesen, dann war ich sehr ernüchtert. Dann habe ich gedacht, der war einfach zu faul zu schreiben. Ich glaube, was Johannes betrifft, er meinte das auch. Er hat ganz bestimmt mit Gaius später gesprochen. Versprechen Sie nie etwas, was Sie nicht halten. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen. Der Gruß des Gaius, das ist das letzte, sehr ergreifend. Er grüßt nicht pauschal. Er bittet Gaius, jeden mit Namen zu grüßen. Hat mich sehr beeindruckt. Johannes lebte im Jesaja 43, Vers 1. Das ist wunderbar, was da geschrieben steht. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich möchte damit schließen, dass ich Ihnen das einfach sage. Unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er kennt uns mit Namen. Er denkt an uns mit Namen. Er nennt unseren Namen. Es ist ein ganz persönlicher Herr. Und der Johannes hier ist davon ein Abbild, dass er nicht so pauschal einfach deinen Gruß wegschickt, sondern er sagt, grüße sie alle mit Namen. Unser Herr will eine persönliche Beziehung haben zu Ihnen. Er kennt Sie mit Namen. Geben Sie ihm heute die Antwort. Sagen Sie ihm, ich will ein Demetrius werden. Und wenn Sie das Wesen des Diotrephes haben, wir haben ja uns die Fragen gestellt, kommen Sie zu ihm zurück. Werden Sie ein Demetrius. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Selbstgefällig oder gottgefällig? 3. Johannesbrief, die Verse 9 bis 15. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!